Willkommen im Love Train, dem Podcast von Special Sitter. Mit an Bord sind...
Ich bin Friedrich, seit 2015 dabei und ich kümmere mich um Fortschritt.
Ich bin Simba, ich bin seit 2019 dabei und ich gehe das Thema Qualität an.
Hallo, ich bin Julie, ich unterstütze das Verwaltungsteam und bin seit Anfang 2024 dabei.
Hi, ich bin Sebastian, ich bin seit 2015 dabei und mich interessiert vor allem die Arbeitsbedingungen.
Hi, ich bin Theo, ich bin seit 2018 dabei und bin hier in der Funktion der kaufmännischen Leitung.
Gut, da sind wir. Herzlich willkommen zur Folge 2 Special Sitter Love Train. Da können wir auch nochmal über den Namen reden. Ist ja im Moment noch ein Arbeitstitel.
Können wir mal noch so doll ein Arbeitstitel. Ey. Wenn ich jetzt hast du ja alle Gruppen umbenannt. Wenn ich dann Nachrichten bekomme von Kollegen und Kolleginnen, die sagen, wo kann man den Love Train erreichen? Zieht sich alles zusammen. Ich finde es lustig, Dinge, die normalerweise formell sind, auch zu entformalisieren. Und dafür ist dieser Arbeitstitel sehr gut. Das ist schön. Aber wenn eine formelle Frage gestellt wird, wer ist zuständig, wie kriege ich die, dann passt das nicht mehr. Da habe ich das Gefühl, sozusagen unsere zwanghafte Entformalisierung, indem wir das Love Train nennen, statt irgendwie, keine Ahnung, das Geschäftsführungsteam oder was auch immer, die sorgt dann dafür, dass es so wirkt, als würden unsere Kolleginnen gar keinen richtigen Ansprechpartner haben. Und ja, bei mir zieht sich alles zusammen. Ich würde mir wünschen, dass wir da noch ganz gut die Brücke schlagen. Ich finde das eigentlich gut.
Hin und her gerissen.
Ja. Der Vorschlag war jetzt Geschäftsführungsteam. Deine Alternative.
Nein, das war nicht der Vorschlag.
Ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass dein Gegenvorschlag Räuberleitung war. Und auf das jetzt so viel besser, aber
gut. Ach, wegen Räuberleiter unterstützen, ne?
War der Räuberleitung ist so gut.
Wir denken nochmal drüber nach.
Ich finde es gut, dass sich etabliert, dass wenn Leute was von uns wollen, holen sie sich ein Ticket. Das finde ich auch. Das hat ja Isa heute in den Chat gehauen. Das war sehr lustig. Wir sind in der zweiten Folge des Onboardings und wieder vollständig am Start. Heute reden wir über Werte und Vision. Also warum gibt es Special Sitter? Oder anders gesagt, was haben wir uns eigentlich so als Leitlinien auferlegt und wie sind die entstanden? Das können wir über verschiedene Konzepte, könnte man das jetzt angehen. Wir haben uns überlegt, wir wollen einmal eben erklären, wo unsere zwei Visionen herkommen. Und ich möchte ganz vorher noch einmal den Unterschied zwischen Vision und Ziele machen, damit alle genau wissen, was wir mit Visionen hier meinen. Ein Ziel in unserer Definition ist etwas, das man, ich mache es so kurz, wie es geht, etwas, das man erreichen kann und sei es in Jahren. Eine Vision ist quasi unerreichbar, weil je nachdem, wie man sie definiert, gibt es immer noch was zu tun. Also ein Ziel ist, 3000 Familien zu erreichen. Eine Vision ist eben, alle Familien mit irgendeinem Unterstützungsbedarf zu versorgen. Das ist unmöglich, weil immer noch irgendwo eine Familie übrig ist, die noch einen ganz neuen, noch nie angedachten Unterstützungsbedarf hat. Dazu gerne entweder Ergänzung oder ich würde wegen perfekter Überleitung mit dieser Vision starten. Also alle Familien in Deutschland erreichen mit der passenden Versorgung und das so unkompliziert wie möglich. Das ist unsere Vision 1. Ich lese die einmal vor, weil wir haben ja auch Leute, die nicht mitlesen jetzt. Also wir ermöglichen für alle jungen Menschen und Familien mit Unterstützungsbedarf die passende Versorgung und das so unkompliziert wie möglich. Das gehen wir dann gleich nochmal ein bisschen konkreter durch. Also Special Sitter ist einfach gestartet mit der Idee, Babysitting für Kinder mit Behinderung anzubieten. Und Familien rufen uns aber mit verschiedensten Bedarfen an. Das war relativ früh klar, dass das nicht nur Babysitting, sondern viele andere Dinge sind, die Familien so brauchen. Und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, weil wir das Gefühl hatten, diese Familien brauchen uns und wir könnten das leisten, egal was für ein Bedarf nötig ist, die Familien zu unterstützen. Denn das können eben auch fast immer Leute machen, die auch mit in unserem Pool sind. Also unsere Special Sitter, die können das übernehmen. Und insofern haben wir erstmal das, was wollen wir tun, sehr doll aufgeweicht und haben gesagt, wir wollen gerne jede Form von Versorgung unterstützen können. Das haben wir mit so einem Spruch gemacht. Wir haben uns gegenseitig vorgenommen, niemals Nein zu sagen am Telefon. Egal, was die Familie braucht, wir müssen es hinkriegen, Ja zu sagen. Und dann ist noch klar geworden, dass Familien, also hier reden wir jetzt kurz über die flächendeckende Versorgung. Und in diesem Visionspunkt steht hier, wir ermöglichen für alle. Und das kommt daher, dass in strukturschwächeren Regionen eben Familien leben, die nur dadurch, dass sie woanders wohnen, eine viel schlechtere Versorgung haben als Familien, die zum Beispiel in einer gut versorgten, strukturierten Stadt leben. Man kann das gar nicht so eindeutig sagen, Stadt, Land. Land kann man schon grundsätzlich sagen, ist die Versorgung viel schwieriger. Aber es gibt auch ländliche Bereiche mit sehr starken Trägern, die sehr viel tun. Und genauso gibt es andersrum auch Ausnahmen, nämlich Städte, wo die Sozialversorgungsbedingungen einfach so schlecht sind, dass auch innerhalb einer mittleren Stadt oder einer großen Stadt keine gute Versorgung der Familien stattfindet. Ja, also man kann es nicht eindeutig trennen, aber grundsätzlich kann man sagen, wir wollen nicht, dass Familien aufgrund ihres Wohnortes benachteiligt sind. Und deswegen haben wir das damals flächendeckend genannt. Heute heißt es in unserer Vision, wir ermöglichen für alle.
Ich möchte gerne einhaken, Friedrich. Bevor wir zu sehr an den Unterschied zwischen Stadt und Land kommen, obwohl ich da auch absolut einverstanden bin, zu dem Thema, woher kommt eigentlich dieser Spruch, wir sagen nicht nein? Weil dieser Spruch, wir sagen nicht nein, soll mehr sein als ein Spruch und soll gar nicht genau das bedeuten, sozusagen, was die Worte eigentlich bedeuten würden. Und dazu hole ich ein kleines bisschen aus, das Thema ist mir wichtig, deswegen nehme ich mir die Zeit. Wir haben in unserer Gesellschaft theoretisch ja die rechtlichen Grundlagen, um flächendeckende Versorgung für alle Menschen, die dieser Hilfe bedürftig sind, sozusagen, zu ermöglichen. Und wir haben angefangen als Babysitter und haben dann gemerkt, okay, es brennt überall. Aber wir haben vor allem schnell festgestellt, in absolut jedem Bereich, ob jetzt Babysitter oder Schulhilfe oder häusliche Krankenpflege, ist es so, dass die Versorgung absolut mangelhaft ist. Und sie ist nicht nur mangelhaft, sondern sie ist auch teilweise qualitativ niedrigwertig. Und in meinen Augen ist es so, und hier kommt sozusagen der historische Aspekt dazu, dass sich mit der Zeit ein System entwickelt hat, in dem man froh ist, wenn man überhaupt irgendeine Hilfe bekommt. Das heißt, ich habe ein Kind mit Diabetes Typ 1 und das kann nicht in die Schule gehen ohne Betreuung, weil die Schulleitung sagt, sorry, dafür sind wir nicht versichert. Und es ist gesetzlich vorgesehen, dass da irgendwie jemand mitgeht. Und im Bundesland Berlin wurde dann festgelegt, okay, diese Schulbegleitungen werden irgendwie so poolmäßig geregelt. Also die Schule macht einen Vertrag mit einem Träger und dann schicken die Schulbegleiter. Und die haben dann mit dem Thema Diabetes zum Beispiel überhaupt keine Berührungspunkte. Und der Schulbegleiter, der dieses Mädchen begleitet, der macht das dann halt, ne? Der misst ihren Blutzucker und gibt im Zweifel zwar Insulin, aber der ist auch nicht so 100% selbstsicher dabei. Ist auch theoretisch nicht versichert. Und vor allem, wegen dieser Poollösung hat er dann mehrere Kinder, die er betreuen soll. Das habe ich ganz weit ausgeholt mit einem ganz konkreten Beispiel. Worauf ich hinaus möchte, ist, die Mutter dieses Kindes, von dem ich gerade spreche, die war super glücklich, dass es das überhaupt gibt. Das Kind konnte an Klassenfahrten nicht teilnehmen, das Kind konnte am Sportunterricht nicht teilnehmen, das Kind konnte immer wieder mal nicht in die Schule, weil der Schulbegleiter nicht da war. Und der Schulbegleiter konnte eigentlich sozusagen dieses spezielle Krankheitsbild nicht wirklich versorgen. Und trotzdem war die Mutter super glücklich, dass es das gibt. Weil die Alternative war, das Kind geht gar nicht in die Schule oder sie läuft ihrem Kind die ganze Zeit hinterher und macht das alles selber. Wir haben ein unglaubliches Ungleichgewicht zwischen dem Angebot und der Nachfrage. Und das hat dazu geführt, dass extrem viele Menschen, die eine ganz dolle Nachfrage haben, jedes Angebot annehmen. Und das hat dazu geführt, dass es Anbieter gibt, egal wie gut sie es meinen, die sich dann eben die Frage stellen müssen, meine Krankenpflegerin, die ich hier mit 40 Stunden pro Woche bezahle, setze ich die jetzt ein für so eine kleine Diabetesversorgung oder nehme ich lieber einen anderen Fall, wo ich sie wirklich so 24/7 beschäftigen kann, wo ich sie in ein Schichtsystem reinstecke, wo ich sie ihre Arbeitskraft voll ausschöpfen kann. Natürlich ist die einfache wirtschaftliche Antwort, ich muss meine Krankenpflegerin voll ausschöpfen, ich muss sie auch bezahlen. Die Folge ist aber, es ist für alle Anbieter ganz deutlich attraktiver, die großen, anstrengenden Fälle anzunehmen, die ja auch für die Mitarbeitenden dann besondere Anstrengungen bedeuten. Aber die sind wirtschaftlich, die lohnen sich. Und als wir gemerkt haben, die Nachfrage ist überall riesig, da war es mir wichtig, da war es uns wichtig, dass wir uns aus diesem Teufelskreis, dass wir uns da rausnehmen, ganz explizit. Wir möchten nicht Teil dieses Systems sein, indem man sich die wirtschaftlichen Fälle raussucht, indem man sich überlegt, welchen Fall nehme ich, aus welchen Gründen, sondern wir betrachten jeden Fall eindeutig einfach nur als Fall. Hier ist ein Problem, das muss gelöst werden. Und wenn wir uns so einen Spruch sozusagen aufsagen, wie wir sagen nicht nein, dann soll der in erster Linie bedeuten, wir möchten jeden Fall neutral und offen uns angucken und gucken, ob wir das hinkriegen. vielleicht eine Kompromisslösung anbieten, wenn wir es nicht können. Vielleicht im Zweifelsfall erst in 2 Monaten eine Lösung anbieten, wenn wir es vorher nicht schaffen. Das ist alles irgendwie erlaubt. Aber wir sagen auf keinen Fall nein, nur falls halt ein anstrengender Fall ist. Denn sonst wären wir Teil eines Systems, wo alle anstrengenden Fälle überall durch die Raster fallen. Und daher kommt der Spruch, wir sagen nicht nein. Ein Nein ist nicht erlaubt, es sei denn, wir haben alles versucht.
Ja, stimmt, so war das. Danke für diese Erinnerung. Ich konnte das gar nicht mehr so rekapitulieren. Wir gehen in die beiden Visionen nochmal im Detail auch rein gleich. Ich würde sagen, wir machen im ersten Schritt nochmal in Kurzform Vision 2. Die werden wir ja dann richtig im Detail noch durchsprechen. Und da möchte ich dann auch einmal so ein bisschen hören bei den ganzen Details. Hier sind ja ein paar Leute dabei, die schon länger dabei sind, wie sie die Details verstehen und was vielleicht noch zu ergänzen ist. Aber Sebastian, die Vision 2, vielleicht kannst du die auch zusammenfassend darstellen, ohne schon in die Details zu gehen, weil wir die dann gleich danach besprechen.
Ja, super. Dann machen wir es hier sozusagen genau andersrum. Dann gebe ich mal sozusagen die neutrale Herangehensweise und jemand anders gibt mir die Leidenschaft. Der zweite Teil der Vision heißt kurz gefasst, wir wären die beste Arbeitgeberin im sozialen Bereich. Wir haben diesen kleinen Zusatz, der mich ehrlich gesagt immer ein bisschen kratzt im sozialen Bereich. Den haben wir nur hinzugefügt, weil wir kapitulieren mussten gegenüber den Arbeitgeberinnen mit unendlich vielen Ressourcen. Wir sind im Moment in einem Bereich, in dem die Ressourcen limitiert sind und wir können uns sozusagen nur mit Spielern im gleichen Bereich messen. Beste Arbeitgeberin ist ein sehr, sehr vager Begriff. Man könnte jetzt sagen, bester Kununu-Score und dann wird der Begriff sehr konkret, aber dann wird er auch sehr, sehr vereinfacht. Mir geht es dabei in erster Linie darum, dass wir von Anfang an und für immer im Blick haben, wie kann man die Arbeit im sozialen Bereich zu etwas Schönem machen. Denn die Arbeit im sozialen Bereich ist ganz oft etwas, was man macht, sozusagen mit dem Wissen, die Arbeit wird anstrengend, die wird sehr, sehr hart und ich werde den Rest meines Lebens voraussichtlich arm sein. Ich könnte vielleicht Beamte werden, im Jugendamt oder so, oder Beamter, aber die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass ich den Rest meines Lebens arm bin für ein Thema, wo ich eigentlich sozusagen Leidenschaft mitbringe. Dieser Missstand, weil es so eine wichtige Arbeit ist, der muss irgendwie behoben werden. Und wir können den nicht alleine beheben, aber wir können als Speerspitze vorangehen. Damit meine ich Hindernisse aus dem Weg schieben, ja, wie ein Schneepflug. Schneepflug ist ein besseres Beispiel. Hindernisse aus dem Weg schieben und einfach nicht akzeptieren, dass es im sozialen Bereich zu wenig Möglichkeiten gibt. Und nicht argumentieren, ja, tut mir leid, das Jugendamt bezahlt mir halt nur 35 Euro, deswegen kriegst du Mindestlohn oder wie auch immer. Sondern diese Dinge einfach nicht als Gesetz zu sehen, sondern das sind Entscheidungen, die getroffen wurden. Diese Entscheidungen können auch geändert werden. Und wir möchten gerne aktiv daran mitwirken, dass sie geändert werden. Um jetzt noch ein bisschen abstrakter zu werden oder vielleicht ein bisschen weniger persönlich. Es ist auch, wenn wir tatsächlich flächendeckende Versorgung anstreben, ne? Vision 2 ist ganz doll in Abhängigkeit von Vision 1, ist es gar nicht anders möglich, als tatsächlich gute und attraktive Arbeitsbedingungen zu schaffen. Wir können nicht flächendeckende Versorgung anbieten ohne Mitarbeitende. Und wir können nicht den ganzen sozialen Bereich verändern, wenn nicht viel mehr Menschen am sozialen Bereich interessiert sind. Wir möchten gerne das gute Vorbild sein, das anderen zeigt, wie es geht und dann mit der Zeit dafür sorgen, dass andere entweder mitziehen oder im Zweifelsfall eben ihre Türen schließen müssen, weil alle Mitarbeitenden wissen, wie es im sozialen Bereich aussehen könnte.
Warum machen wir nicht einfach eine Plattform für Freelancer, Theo? Kannst du dazu was sagen? Dann könnte man auch sehr viel, ne? Ein paar Millionen reinstecken, sehr viel Werbung machen, dann registrieren sich ganz viele Leute und dann haben wir auf einmal Tausende, Abertausende von Leuten, die die Versorgung machen könnten und erreichen viel schneller alle Familien. Hast du dazu eine Meinung?
Na gut, wir sagen ja nicht zu Freelancern nein. Ne? Ich glaube, so wie in der Vision seitens der Familie, dass wir sagen, wir wollen für alle Bedarfe auf der Familienseite da sein. So handhaben wir es ja in der Regel auch für die Mitarbeitenden. Also wir schließen kein Beschäftigungsverhältnis aus und wenn Leute auf uns zukommen und sagen, ob wir auch freiberufliche Tätigkeiten anbieten, dann machen wir das auch. Also wir sind da auch für sämtliche Beschäftigungsformen offen. Es ist natürlich so, dass bei Freiberuflern, das ist ja nicht der Standard, ne? Die meisten Menschen in Deutschland sind zweiversicherungspflichtig angestellt. Die meisten wünschen sich auch so ein Beschäftigungsverhältnis. Und die Qualität und Attraktivität einer Beschäftigung bei dir im Unternehmen kannst du halt als Arbeitgeber sehr gut steuern. Also alle Komponenten, die sie zu einer guten oder schlechten Stelle machen, kannst du theoretisch und auch praktisch beeinflussen. Du hast dort die meiste Kontrolle drüber, einen guten Arbeitsplatz zu schaffen. Bei der selbstständigen Tätigkeit
hast du halt als Arbeitgeber sehr viel weniger Verantwortung. Ne? Du teilst dir die Verantwortung halt sehr, sehr doll auf. So, kannst dadurch weniger beeinflussen. Ich glaube, das ist die kurze Zusammenfassung dessen. Wenn wir beste Arbeitgeberin werden wollen, dann müssen wir auch in der Lage sein, handeln zu können.
Jetzt kommt wieder Sebastian und hat noch ein bisschen Story. Ich glaube, das wird im Laufe dieser Aufnahmen ganz häufig so sein. Ich sehe das aber auch so ein kleines bisschen als mein Job. Wir haben ja ganz lange ausschließlich mit freiberuflich Tätigen gearbeitet. Man darf dabei nicht vergessen, ich hatte gar keine Erfahrung mit der Arbeit und Friedrich hatte nur diese Erfahrung mit der Arbeit. Man konnte sogar für ein Jugendamt als Honorarkraft arbeiten und kriegte dann 11 Euro als Einzelverhelfer oder so. Das war einfach unglaublich normal. Und wir haben dann einfach genau das gemacht. Wir haben einfach, ganz ehrlich, so retrospektiv eine ganz eindeutige Personalvermittlung gemacht mit sehr schlecht bezahlten Honorarkräften. Und sehr schlecht bezahlt heißt, im Vergleich dazu, was eine Honorarkraft oder eine freiberuflich tätige Person eigentlich bräuchte, um ihr Lebensunterhalt zu bestreiten. Die Tatsache ist, dass es sehr, sehr viele freiberuflich Tätige gibt in dem Bereich und dass viele davon gar nicht wissen, was es bedeutet, freiberuflich tätig zu sein. Ich mache es mal ganz kurz konkret. Krankenkasse, Rentenversicherung etc., Steuern, Steuererklärung. Man muss ein Gewerbe anmelden. Ich habe mit unserer Kollegin in der Uni gesessen und habe ihr erklärt, wie sie ein Gewerbe anmeldet, ohne selber zu wissen, was das bedeutet, ein Gewerbe anzumelden, weil ich halt gerne wollte, dass sie mit uns arbeitet. Und ich schäme mich im Nachhinein dafür, weil ich habe ihr nicht erklärt, was das bedeutet, ein Gewerbe anzumelden. Und sie hat darunter zum Glück nicht allzu sehr gelitten, weil die Rentenversicherung da auch mal ein Auge zudrückt. Aber letztendlich ist es so, dass viele von diesen Plattformen Menschen in Selbstständigkeit drängen, ohne sie darüber zu unterrichten, die 15, 17, vielleicht sogar 25 Euro, die ich dir bezahle, von denen kannst du eigentlich, musst du eigentlich die Hälfte beiseite legen für die ganzen Sachen, die du im Nachhinein noch bezahlen musst. Ende des Jahres oder in 5 Jahren, wenn die Rentenversicherung sich bei dir meldet. Du musst deine Rechnungen vernünftig sortieren. Du musst einen richtig schönen Ordner haben, wo alles perfekt abgelegt ist, was du wo abgerechnet hast. Das wissen die Menschen nicht. Das wusste ich auch nicht. Und dazu kommt jetzt sozusagen, abgesehen von dem großen moralischen Punkt, dass es eben ein sehr, sehr prekäres Arbeitsverhältnis ist, in dem man keinen Urlaub nehmen kann, in dem man bei Krankheit einfach ausfällt, Pech gehabt, kommt noch ein kleiner Punkt, der uns mit dazu getrieben hat. Auch als GmbH ist man oder als Firma ist man dafür verantwortlich, dass man die Sozialabgaben abführt. Man ist dafür verantwortlich, dass die Arbeit, die die Menschen machen, qualitativ hochwertig ist oder mindestens okay. Und bei freiberuflich Tätigen hat man da keinen Einfluss. Das heißt, wenn ich eine Plattform habe, wo ich lauter Honorarkräfte beschäftige, dann erstens drücke ich Studenten, Studentinnen, junge Leute in Freiberuflichkeit, ohne sie ihnen dabei zu helfen, damit umzugehen. Und zweitens habe ich keine Kontrolle darüber, wie sie ihre Arbeit machen. Und das akzeptieren auch teilweise Kostenträger nicht, wie zum Beispiel Jugendämter oder Krankenkassen, die sagen, nein, mit FreiberuflerInnen dürft ihr nicht arbeiten, weil da habt ihr ja gar keine Weisungsbefugnis. Wir arbeiten jetzt immer noch mit freiberuflich Tätigen, aber unter ganz anderen Voraussetzungen und mit ganz anderem Verständnis. Das, was Theo sagt, ist natürlich irgendwie so der wichtigste Punkt. Wenn es notwendig ist, mit freiberuflich Tätigen zu arbeiten, um einer Familie zu helfen oder um eine Situation zu klären, dann machen wir das. Aber dann wissen wir auch, was wir den Menschen sagen müssen, damit sie sich nicht aus Versehen selber in die Ecke malen.
Nur damit das auch alle richtig einsortieren können, möchte ich nur erwähnen, nicht mal 3% unserer Leute sind freiberuflich. Das muss unbedingt noch gesagt werden. Nicht, dass es sich so anfühlt, als wäre die Hälfte hier oder so. Also wir achten da schon sehr doll drauf. Judy, bevor du, ohne arrogant zu klingen, aber bevor du uns kennengelernt hast, also ohne unseren Einfluss jetzt, was haben Leute gesagt, was eine gute Arbeitgeberin wäre? Oder was wäre deine Meinung und Einschätzung dazu?
Also aus der Branche, wo ich jetzt herkomme, wird halt viel an extrinsischen Motivatoren gemessen, ne? Also, weiß ich nicht, Firmenwagen, kriegst halt einen finanziellen Ausgleich, Bonuszahlungen, dann geht es halt ganz stark, und das ist das, wo ich, glaube ich, jetzt am meisten auch mit im Positiven zu kämpfen habe, ne? Also, was für mich die größte Umstellung ist, ist der Weg der klassischen Karriereleiter. So, die wird halt irgendwie so ein Pfad vorgegeben, ne, also in anderen Branchen, um zu sagen, okay, wenn du jetzt, weiß ich nicht, in 5 Jahren die und die finanzielle Summe erreichen möchtest oder irgendwie Aufstieg, Management etc. erreichen willst, dann musst du das und das tun. Und meistens, und das finde ich ganz spannend, und deswegen funktioniert das oft auch nicht. Also ich komme aus der IT-Branche, weil man Leute dazu zwingt, die eine Expertise haben, eine Leidenschaft für etwas, eine Karriereleiter hochzusteigen, die nur damit funktioniert, indem du automatisch eine Führungskraft wirst und die Verantwortung hast, Leute, die weniger Erfahrung haben als du, zu managen und die anzuleiten, in etwas zu wachsen. Und ganz oft verprellst du damit eigentlich das eigentliche Talent, was diese Expertinnen und Expertinnen haben, nämlich, dass sie eigentlich das, wofür sie brennen, gar nicht mehr ausüben dürfen oder können, weil das bedeuten würde, dass sie halt stagnieren in der Karriereleiter. Und das finde ich extrem spannend, dass durch diese nicht existierenden Hierarchieebenen bei Special Sitter und diese Selbstverwirklichung, egal wie sie ausschaut, total offen gelebt werden kann. Also hat jemand eine gute Idee und spürt diesen Kitzel in diese Richtung, Dinge zu bewegen und sich darin auszuprobieren, ist das nicht an ein System gekoppelt. Ob es jetzt mit Karriere zu tun hat oder mit wie lange bin ich schon im Unternehmen etc. Das finde ich extrem spannend und das ist, glaube ich, für mich persönlich der größte Unterschied und auch etwas, was man entlernen muss. Also ich freue mich darauf, dass ich jeden Tag das nicht so mehr lebe. Aber das ist halt etwas, was so in meinen Körper oder in meinen Kopf reintrainiert wurde, dass das echt schwierig ist. Weil das sind Maßstäbe, ne? Das macht es natürlich auch einfach, das zu messen. 5 Jahre im Unternehmen, du hast Punkt C erreicht, das war vorgegeben, du hast dein Ziel erreicht, super, kriegst einen Boni, noch ein Handshake und irgendwie bist jetzt Manager Senior oder so. Hast noch den Titel dazu. Und das finde ich total spannend, dass dieses System so stark aufgebrochen wird.
Ja, gute Sicht. Also nochmal kurz, kannst du nochmal in einem Satz sagen, wo du herkommst?
Ah, genau, ja, vor 15 Jahren in der IT-Branche gearbeitet.
Das sind also klassische Vorstellungen von guten Arbeitsplätzen, die wir sehr hinterfragen. Und was das genau heißt, gucken wir uns jetzt mal an. Ich würde gerne auf den ersten Punkt kommen und dafür vergrößere ich jetzt auch mal den Stream hier. Hier seht ihr unsere Vision, erreichbar unter specialsitter.de/vision. Linda, ich habe das Gefühl, das ist ein gutes Thema für dich. Hier ist der erste Punkt. Ich lese einmal, liest du mal gerne einmal vor, den ersten Punkt. Sag, was du darunter verstehst, bitte, von Vision 1. Ja.
Wir sind erreichbare AnsprechpartnerInnen und kennen ExpertInnen für alle Fragen, die die Versorgung unserer Familien betrifft. Okay, muss ich erstmal sacken lassen. Genau, also Familien wenden sich an uns mit ganz unterschiedlichen Problemlagen. Es müssen auch nicht immer Familien sein mittlerweile. Manchmal sind es ja auch junge Erwachsene selbst. Das ist jetzt hier noch in der Vision sehr auf Familien ausgelegt, aber auch das ändert sich im Laufe der Firmenentwicklung. Und in meiner Arbeit in den letzten Jahren hat das ganz konkret bedeutet, dass ich ganz viel mich mit anderen Akteuren aus dem Bereich, sage ich jetzt mal, ausgetauscht habe, um mir auch mehr Wissen anzueignen. Denn auch ich kann ja von Anfang an nicht alles wissen, ist ja logisch. Das heißt, entweder wenn sich Familien mit einer Anfrage an mich wenden, wo ich kein Wissen zu habe, dann sage ich halt auch ganz ehrlich, oder habe ich erstmal keine Ahnung, aber ich kümmere mich drum und nehme es halt mit und gehe das dann an. Oder im besten Fall versuche ich mir halt schon im Vorhinein Wissen anzueignen. Und was ich super hilfreich finde, sind Netzwerkrunden an den verschiedenen Standorten. Denn auch wenn Sebastian gerade gesagt hat, wir sagen niemals nein, ja, teile ich natürlich auch. Aber vielleicht noch mit der Ergänzung, dass das nicht bedeutet, dass zwangsläufig wir dann diejenigen sein müssen, die versorgen. Das ist natürlich in allererster Linie immer unser Ziel. Aber ich habe gerade, als Sebastian das erzählt hat, schon drüber nachgedacht. Es gab auch den einen oder anderen Moment, wo ich, als ich eben hier in Dresden Standortleitung war, wusste, da gibt es verschiedene Stiftungen, die zum Beispiel Wohnassistenzen stellen, die es neben den großen Trägern gibt. Und dann kann ich daraufhin verweisen und habe da vielleicht ein Wissen, was die Familien nicht haben, weil das einfach nicht das große bekannte Wissen ist, was alle wissen, sondern eben noch spezielleres Wissen. Also kann ich darauf verweisen. Also ich bin in meiner Tätigkeit als Standortleitung immer darum bemüht, intrinsisch mir mehr Wissen anzueignen, mich mit anderen auszutauschen, zu kennen, wie sind hier die Bedingungen vor Ort. Und wenn ich was nicht weiß, ist es auch überhaupt nicht schlimm. Aber dann mache ich es mir zur Aufgabe, dem nachzugehen und Infos und Wissen rauszufinden darüber.
bei Fragen, vor allem liebe Julie oder ihr anderen, ne, ihr könnt euch in die Position, in die Rolle einer nicht beteiligten Person versetzen. Welche Fragen könnten da auftauchen? Gerne mit reinwerfen. Du hast dich jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, vor allem bezogen auf alle Fragen, also den Teil von, wir wollen uns eigentlich um alle Fragen in irgendeiner Form kümmern können, uns das Wissen eben aneignen oder Leute kennen. Was ist mit erreichbar?
Ja, Erreichbarkeit ist ein großes Thema bei uns, denn dazu gibt es keine klaren Vorgaben. Wir sind von 8 bis 17 Uhr erreichbar oder ähnliches. Wichtig ist, dass allen transparent ist, wie die Erreichbarkeit ist. Und dazu gibt es unterschiedliche Lösungen. Zum Beispiel gibt es ein paar aus dem Team, die sagen, innerhalb von 48 Stunden antworte ich. Aber wichtig ist, dass alle wissen, Anliegen kommen an. Es gibt verschiedene Wege, diese zu äußern. Die müssen für alle nachvollziehbar und transparent sein. Und irgendwie muss klar sein, wie ich darauf reagiere. Aber nichts geht unter. Aber um auch den Druck zu nehmen, ich muss nicht auf alles immer sofort reagieren. Auch das ist eine wichtige Aufgabe, zu priorisieren. Was ist jetzt wichtig? Worauf muss ich sofort achten und eingehen? Und was erst später? Genau, und das einfach transparent zu machen. Das wäre jetzt meine Antwort darauf oder so, wie ich es auch ganz konkret gehandhabt habe.
Also ich glaube, Transparenz ist für mich da das richtige Wort, ne? Also es bedeutet ja nicht, dass man sich umgehend um Anliegen kümmert, aber dass man auf jeden Fall so die Kommunikation spiegelt, dass die Leute, die eine Anfrage gestellt haben oder eine Sorge haben oder eine Frage, dass sie einfach wissen, da ist jemand, der hat es erhalten und irgendwie einfach, ne, auch wenn es dann erst in 48 Stunden losgeht, aber dass das einmal vernünftig kommuniziert wurde. Also ich glaube, das ist ja gerade in dem Bereich, wo Menschen überlastet sind oder Systeme nicht funktionieren, was ja am meisten Frustration bringt, ne? Dass man irgendwie 5 Anfragen rausschickt oder 5-mal die gleiche Anfrage rausschickt und irgendwie noch nicht mal eine Rückmeldung bekommt, ne? Also mein Beispiel, was ich da im Kopf habe, ist, wenn jemand irgendwie von der Krankenkasse gedeckt haben möchte, dass Therapiestunden übernommen werden, ne? Also wenn man da irgendwie nachweisen muss, dass man genug Therapeuten oder Therapeutinnen kontaktiert hat und niemand reagiert drauf, weil das System nicht funktioniert, ist das halt extrem frustrierend. Und das finde ich ganz schön, dass das halt mit diesem Wert dem entgegengewirkt wird.
Ja, danke, Julie. Und Linda, ich möchte hier auch irgendwie nochmal so ein bisschen trennen. Vision 1 ist in erster Linie sozusagen auf Menschen, die einen Bedarf haben, ausgerichtet. Und die Erreichbarkeit gegenüber zum Beispiel Mitarbeitenden ist ja auch irgendwie immer ein Problem, weil einfach keiner von uns unendlich viel Zeit hat. Ich lese den Begriff erreichbar in seinem größtmöglichen Umfang, in seiner größtmöglichen Bedeutung und meine damit vor allem, dass es bei uns kein Sorry, keine Zeit oder Sorry, sowas machen wir nicht gibt, sondern dass wir uns immer die Zeit nehmen, mindestens einmal vernünftig zuzuhören. Und um das zu konkretisieren, möchte ich wieder ein ganz kleines bisschen ausholen. Diesmal ist es kürzer. Wir haben es schon mal versucht, für eine ganz bestimmte Versorgung sozusagen uns einfach durch die verschiedenen Dienste zu telefonieren. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendein Zuhörer, irgendeine Zuhörerin gibt, die das nicht kennt, zum Beispiel auf der Suche nach einer Fachärztin oder einem Facharzt. Man ruft 25 Nummern an und kriegt überall ein patziges Nein. Das ist extrem frustrierend. Und wenn man jetzt einfach irgendwie, keine Ahnung, gebrochenes Bein hat oder so, dann ist das vielleicht auszuhalten. Aber wenn man gleichzeitig noch einen Menschen hat, für den man verantwortlich ist, den man versorgen muss, dann ist das sehr, sehr schwierig, überhaupt diese 25 Nummern anzurufen. Und wenn man dann über ein patziges Nein bekommt, dann hat man das Gefühl, das ganze System sei gegen einen selber ausgerichtet. Und ich möchte dem entgegenwirken, indem ich sage, was auch immer du hast, und wenn das der absurdeste Kram der Welt ist, der mit uns gar nichts zu tun hat, ich höre dir wenigstens einmal kurz zu und gebe dir dann sozusagen eine ehrliche Einschätzung, inwiefern wir uns um diese Thematik sozusagen kümmern können. Nun ist es so, dass die Menschen ja wissen, was wir machen. Das heißt, die rufen uns nicht an, weil ihr Auto kaputt ist, sondern die Menschen rufen uns typischerweise an mit Arbeit, die auch irgendwie zu uns passt. Und wir werden niemals einer Familie sagen, sorry, nicht unser Fachgebiet oder sorry, mit solcher Art von Menschen arbeiten wir nicht oder ihr Kind ist zu kompliziert oder wie auch immer, sondern wir gehen da mit einem ganz, ganz offenen Ohr ran. Und wenn wir dann am Ende des Gesprächs sagen müssen, hören Sie mal, das, was Sie mir erzählt haben, das kann ich gut nachvollziehen. Ich weiß im Moment keinen Lösungsweg. Ich weiß nicht, wer es finanzieren würde. Ich weiß nicht, ob es jemanden gibt in meinem Team, der die Betreuung übernehmen könnte. Oder ich habe einfach selber gerade viel zu tun. Ich krieg's nicht hin. Dann können wir diese Botschaft auch ehrlich vermitteln. Aber wir können sozusagen dann auch so die Erwartung auf der Gegenseite ernst nehmen und managen und nicht einfach pauschal absagen. Das ist für mich Erreichbarkeit.
Bist du in dieser Erreichbarkeit denn immer erreichbar? Wenn die Familien dich anrufen, gehst du immer sofort dran? Weil darauf bin ich eingegangen, auf dieses Thema.
Ja, gute Frage. Ich bin nicht immer erreichbar, auf keinen Fall. Mein Telefon ist immer an. aber ich gehe selten sofort ans Telefon, rufe dann normalerweise zurück. Ich würde sagen, im Durchschnitt rufe ich immer zurück, aber es gibt natürlich Fälle, wo das nicht so ganz die Wahrheit ist. Und wir dürfen dann auch nicht vergessen, dass wir von Visionen für die GmbH, für die Firma, für die Organisation sprechen und nicht diese Vision auf die Schultern einer einzelnen Person legen dürfen. Es ist nicht meine Aufgabe, immer erreichbar zu sein. Es ist nur meine Aufgabe, mich sozusagen an dieser Vision zu orientieren. Ich werde niemals einer Familie sagen, sorry, auf euch habe ich gerade keinen Bock oder ihr seid gerade zu kompliziert oder was auch immer man sich dafür Gründe ausdenken müsste. Ich mache es mal ganz konkret und sozusagen an echten Fallbeispielen. Mit Kindern arbeiten wir nicht oder wir machen keine Pflege. Solche Sachen werde ich nie sagen, sondern ich gehe gerne ans Telefon, um dann ernsthaft und ehrlich zu verstehen, können wir das irgendwie machen. Aber das heißt nicht, dass ich das machen muss und das heißt auch nicht, dass ich dauerhaft erreichbar sein muss. Das heißt, dass wir als Organisation ein moralisches Ziel haben und an das halten wir uns, aber wir verteilen die Verantwortung auf verschiedene Menschen innerhalb der Organisation. Diese ganze Organisation kann nicht funktionieren, wenn es auf der Schulter von einer Person liegt oder von zwei Personen. Und Standortleitungen können unmöglich alles auffangen, was es gibt, weil ja genau dieses, ne, der Missstand so groß ist. Das heißt, wir erwarten von keiner Person, dass sie selbst immer erreichbar ist, sondern wir erwarten von uns als Team, dass wir insgesamt irgendwie erreichbar sind.
Genau. Also dann fasse ich das jetzt nochmal zusammen, diese beiden Aspekte, die hier reinspielen. Also wir nehmen jedes Anliegen ernst, egal in welcher Form es an uns herangetragen wird, aber jedes Anliegen nehmen wir für sich ernst. Die Erreichbarkeit wird transparent gemacht, so gut es geht. Wie bin ich erreichbar? Und dazu gibt es bei uns keine Standards. Wir haben die Vision als Standard, wir wollen erreichbar sein. Aber für die Individuen, die Standortleitung oder wie auch immer, liegt es bei der Person, wie passt das für mich am besten? Wie schaffe ich mir ein System, was ich im besten Fall dann eben transparent transportiere, damit alle das kennen? Aber es liegt nicht bei den einzelnen Personen. Und falls es Notfallanfragen geben sollte bei den Familien, haben wir ja tatsächlich eine Struktur und da gibt es eben eine Notfallnummer. Aber das vielleicht nochmal zusammengefasst.
Wie machst du denn deine Erreichbarkeit transparent, Linda?
Ich habe da zwei Wege. Also bei den Sittern mache ich so, dass ich sage, ich bin von 7 bis 16 Uhr bin ich erreichbar. Alles, was danach kommt, da habe ich mein Telefon im Blick, reagiere aber nur, wenn es dringlich ist und eine sofortige Antwort braucht. Ansonsten erst am nächsten Tag. Und das wissen alle. Und damit können alle leben, probieren es sonst bei den KollegInnen aus dem Team. Bei Familien habe ich auch diese Kernarbeitszeit und da habe ich das nicht noch mal extra kommuniziert mit, ich reagiere dann, wenn es ein Notfall ist. So habe ich es aber gehandhabt. Also ich habe halt geguckt, wenn ich angerufen wurde, kam danach noch mal eine Nachricht oder sonstiges, dann melde ich mich zurück, ansonsten eben auch am nächsten Tag. Und das hat die ganzen Jahre ganz gut funktioniert tatsächlich. Weil eben ja auch die Familien wussten, es gibt andere Kanäle außer Telefon, wo ich erreichbar bin, also Messenger ganz konkret. Und da sieht man dann ja, wenn geschrieben wird, was für ein Anliegen ist, kann das warten oder nicht. Und dann wird bis zum nächsten Tag gewartet.
Ja, um die Individualität darzustellen, kann ich kurz von mir erzählen, dass ich vor anderthalb Jahren dazu übergegangen bin, gar nicht mehr ans Telefon zu gehen bei einem Anruf. Das heißt aber nicht, dass ich nicht erreichbar bin, sondern seitdem kann ich sogar viel mehr Anliegen bearbeiten aus meiner Sicht. Ich hatte Schwierigkeiten damit, Telefonate kurz zu halten und mit den Leuten eben nicht jedes Mal gerne eine Stunde zu sprechen, sondern das war dann immer ziemlich ausladend und weil es eben auch schön ist und persönlich und die Leute auch noch über dies und das gerne dann sprechen möchten und ich hier und da noch ein paar Fragen stelle. Das hat auch was Gutes. Diese Aufgabe habe ich ja grundsätzlich nicht mehr als Nicht-Standortleitung und deswegen bin ich da eben dazu übergegangen, wie kommuniziere ich meine Erreichbarkeit? Ich bin eben über Messenger, Nachrichten, E-Mail erreichbar. Das sage ich, nachdem es dreimal bei mir geklingelt hat, auf meiner Mailbox an, dass ich quasi nicht ans Telefon gehe. Das sage ich auch ganz transparent und dass ich aber eben mir vornehme, innerhalb von 24 oder eben 48 Stunden auf alle Nachrichten zu antworten, wenn es irgendwie machbar ist. Und durch diese Transparenz kriege ich tatsächlich sehr positive Rückmeldungen dazu. Also ich bin halt viel verlässlicher geworden, was die Anliegen angeht. Und ich meine auch, dass ich mehr schaffe seitdem. ist aber eine ganz persönliche Sache und ich wollte nur darauf eingehen, was Linda eben erklärt hat, das kann eben sehr individuell sein. Hauptsache, es ist transparent und man ist erreichbar.
Und es wird eben dem gerecht, was du zu verwalten hast. Das spielt sicherlich auch eine Rolle, wenn man am Standort eben sehr viele Schulbegleitungen beispielsweise hat, dann weiß man eben, die Leute werden sich 1 bis 2 Stunden vor Beginn der Schulzeit potenziell melden mit Anliegen, die dann in der Regel auch auf krank oder sonstige Ausfälle zurückzuführen sind, in denen du irgendwie dann aktiv sein musst, wenn eben deine Mitarbeitenden dann zu diesen Zeiten arbeiten. Und sie werden sich eben nach der Schule, weil während der Schulzeit arbeiten sie und danach werden sie sich dann potenziell melden mit noch Anliegen, die sie Arbeit betreffen, und da potenziell am Abend noch krank melden. Ne? Also es gibt da einfach Zeiten, du musst einfach auch schauen, was hast du für Mitarbeitende, was für Fälle machst du, wie sind deine Mitarbeiter unterwegs, wie arbeiten sie und wann muss ich eben auch damit rechnen, dass ich hier einen größeren Ansturm quasi habe und wo sind meine Ruhezeiten und das ist eben auch ein hohes Maß an Selbstverantwortung dann, was man da hat, dass man sich den Tag dann auch ein bisschen so gestaltet und so gut es eben geht, diese Ansprechbarkeit, also eben auch erreichbar ist für die Leute. Ja. Das gehört dann irgendwie auch mit dazu. Das wandelt sich. Ja, das merke ich ja bei mir, als ich noch Standortleiter war in München, war es eben so. Ich wusste, also du hast ja auch gesagt, Lindert, du hast ja gesagt, du hast dann nicht geantwortet, warst also so halb erreichbar, weil du hast ja trotzdem alle Meldungen registriert und versucht einzuordnen. Das heißt also, du warst sehr wohl erreichbar, du warst noch nicht für alles erreichbar, sondern nur für bestimmte Anliegen außerhalb deiner Kernarbeitszeit. Ne? Und ich habe auch eine Kernarbeitszeit nach außen kommuniziert. Ich glaube, es war mal so 9 bis 15 Uhr bin ich telefonisch erreichbar. Also habe ich einfach an Familien und an Ämter und so weiter oder andere Außenstehende. Und für die habe ich das auch eingehalten. Da habe ich dann eben nicht um 18 Uhr noch telefoniert, aber für Mitarbeitende war das ein bisschen anders. Da musste man rausfinden, was ist der Bedarf und dem hat man sich dann so ein bisschen anpassen müssen, weil ansonsten wirst du ja dem Bedürfnis nicht gerecht. Also es ist immer so ein Abwägen die ganze Zeit.
Diese Abwägung finde ich auch total schwierig, weil es ist gut möglich, dass viele Mitarbeitende zum Beispiel Gesprächsbedarf haben und den gerne zum Beispiel um 22 Uhr wahrnehmen würden oder so. Denn wenn ich meine Kernarbeitszeiten ungefähr so lege wie jedes Amt und jede Schule, dann kann zum Beispiel jede Person, die in einem Amt oder in einer Schule arbeitet, mich gar nicht erreichen, weil immer wenn die Feierabend haben, habe ich auch Feierabend. Das funktioniert nicht. Aber das, was Theo gesagt hat und sich auf Linda bezogen hat, Erreichbarkeit im ganz engen Sinne, nämlich einfach, man kriegt mich, das funktioniert für mich dadurch, dass ich sozusagen einfach Triage betreibe. Ich kriege Nachrichten auf meinen Messengern oder ich kriege E-Mails oder ich kriege Anrufe. Und wenn ich nicht weiß, dass es dringend ist, dann erlaube ich mir, das auf eine Zeit zu legen, die mir besser passt. Aber andererseits kann ich auch keine ganz dringende Anfrage sozusagen verpassen. Also es würde mich wundern, wenn jemand gesagt hat, ich brauche jetzt sofort einen Anruf von dir und ich dann nicht angerufen hätte zum Beispiel. Das ist ein System, was für mich ganz gut funktioniert.
Nun sind wir eigentlich zumindest in den Punkten vorher auch, was die Antworten und die Erreichbarkeit für Familien angeht, auf die ersten 3 Punkte schon eingegangen. Deswegen würde ich gerne, nur damit wir alle abholen, die auch nochmal vorlesen. Wir sind immer noch in Vision 1, also die Versorgung, die bedarfsgerechte Versorgung aller jungen Menschen und Familien. Punkt 1 haben wir eben sozusagen gestartet. Punkt 2 in Vision 1 lautet, wir wollen jeder Familie das größtmögliche Engagement bieten, indem wir Familien aufmerksam zuhören und funktionierende Lösungen finden. Da haben wir eben ein paar Beispiele, wie wir das in der Praxis umsetzen, eben schon genannt. Keine Filter, keine Tätigkeit, die wir nicht machen wollen. Das findet sich auch in Punkt 3 nochmal wieder. Es gibt keine automatischen Ausschlusskriterien für ein Angebot, insbesondere nicht Alter, Diagnosen, Wohnort oder finanzielle Mittel. Die 4 Beispiele haben wir mit eingebracht, weil wir das in unserer Erfahrung erlebt haben, dass Alter, Diagnose, Wohnort oder finanzielle Mittel eine Rolle gespielt haben. Nochmal zur Erinnerung, wir reden jetzt zwar auch ein bisschen so, als wenn wir schon so weit wären, gerade bei der Erreichbarkeit, das ist eine Vision. Und so wie Sebastian gesagt hat, wir wollen es als gesamtes Team erreichen oder zumindest wir orientieren uns immer daran. Das heißt, wenn wir hier jetzt so ein bisschen erklären, was wir schon davon erreicht haben, heißt das nicht, dass wir behaupten würden, wir wären schon vollkommen am Ziel oder an der Vision angekommen. Jetzt kommen nochmal drei Punkte, die zusammengehören. Und da lese ich erstmal den ersten vor und würde dann gerne nochmal in die Runde gehen, wie ihr das versteht. Der erste Punkt heißt, wir wollen, dass eine flächendeckende Versorgung angeboten werden kann, indem wir wachsen und uns weiter vernetzen. Außerdem ist unser Handeln darauf ausgerichtet, weitere Familien zu erreichen, vor allem darauf ausgerichtet. Und wir hören nicht auf, solange ein Bedürfnis existiert. Was soll das alles, dieses ganze Wachstumsgequatsche? Was soll das heißen? Warum? Wie arrogant ist denn diese Vision? Was ist damit gemeint?
Also am Anfang seid ihr ein bisschen darauf eingegangen, ne? Also gerade was die strukturelle Versorgung angeht, ne? Wenn man das jetzt vergleicht von manchen Ländern und manchen Städten, dass es daher nicht ausbalanciert ist und dass ja visionär gesehen die Tätigkeiten von Special Sitter dafür sorgen sollen, dass das ausbalancierter ist und dass die Versorgung halt angeboten werden kann, abseits von dem, wie zum Beispiel die Politik in den jeweiligen Bundesländern agiert. Und der letzte Punkt, weiter vernetzen, finde ich ganz spannend. Ich glaube, das war irgendein Satz, den ich irgendwann mal von dir gehört habe, Friedrich. Das war schon über ein Jahr her. Also ich bin so an diesem Satz hängen geblieben, obwohl ich gar nicht an diesem Gespräch beteiligt war. War nämlich die Aussage, da ging es, glaube ich, um eine Preisverhandlung mit irgendeinem Amt. Und dann eben die Aussage, dass sie das zu einem Preis X nicht machen würden, weil das zu teuer ist. Und dann wohl als Argument von dieser Behörde genannt wurde, dass andere das für weniger Geld machen. Und deine Aussage dann war, das ist doch sehr schön, dass sie das anbieten und dass sie es auch günstiger anbieten können. Und Hauptsache, die Versorgung ist gewährleistet. Egal, wer es jetzt macht, ob es jetzt Special Sitter ist oder halt jemand anderes. Und so interpretiere ich das weiter vernetzen auch, ne? Ob es jetzt im Namen vom Special Sitter passiert, dass wir weiter wachsen oder auf anderen Wegen, weil man irgendwie eine ähnliche Organisation findet vielleicht in der Zukunft, um halt diese Versorgung einfach zu liefern, ne? Also dieser Perspektive und der Hauptbestandteil dieser Vision einfach wirklich die gegebene flächendeckende Versorgung ist. Ob das jetzt mit Special Sitter als Unternehmen funktionieren wird oder weil wir als Unternehmen Vorreiter sind und andere Unternehmen diese Art und Weise gut finden und das adaptieren. Und das finde ich ganz spannend. Finde ich schön, den Gedanken.
Genau, ich glaube, da, wenn man den Punkt nochmal ganz genau liest, von dem ersten Teil von Punkt 4, wir wollen, dass eine flächendeckende Versorgung angeboten werden kann, dann steht ja gar nicht, dass wir diese anbieten, sondern dass sie existiert. Natürlich ist es so, wenn diese Vision nur Realität werden kann, indem wir uns das Ziel setzen müssen, alles selbst zu machen, dann müssen wir das machen und dann machen wir das. Aber das ist nicht der grundlegende Anspruch, wie Julie eben gerade schon gesagt hat. Ne? Wenn wir es gemeinsam schaffen mit anderen Trägern, weil wir Dinge verbessern oder weil wir eine gute Kommunikation schaffen. Das passiert ja auch schon mit anderen Trägern. Es ist ja nicht so, dass wir hier auf einem extrem konkurrenzgetriebenen Markt unterwegs sind in der Regel. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber bisher erlebt man schon, wenn man sich mit anderen Trägern unterhält, dass es da eine große Bereitschaft gibt, zusammenzuarbeiten, um das Ziel zu erreichen, alle Fälle, die es irgendwie gibt, versorgen zu können.
Ja, also zumindest gehen wir nicht konkurrierend an die anderen Träger heran, wie andere Träger so ihre Haltung haben. Darauf haben wir ja keinen Einfluss, aber wie wir das so raustragen, das ist auf jeden Fall ganz klar unsere Haltung. Und das finde ich auch schön, das ist hier nicht so ein Spruch, der in irgendeiner verstaubten Vision steht, sondern das wird bei uns auch echt so gelebt. Das befreit mich regelrecht in meiner Arbeit. Und diese letzten drei Punkte, die haben in den letzten ein, zwei Jahren ganz viel in mir zum Umdenken angerichtet, weil die habe ich dann erst so richtig verstanden. Also ich bin jetzt seit 5 Jahren hier dabei und die ersten 3 Jahre gab es zwar auch schon eine Vision, aber in mir drin hatte ich immer so den Gedanken, okay, und dann haben wir hier ein Team von 40 Leuten und dann müssen wir aber gucken, dass das gut läuft und da die Rahmenbedingungen schaffen und so. Und ich habe wirklich erst in der letzten Zeit so richtig verstanden, was unsere Vision ist. Nee, wir sind nie fertig. Genau, unser Handeln ist darauf ausgelegt, weitere Familien zu erreichen, dass das Team weiter wächst, dass wir weiter sagen, ja, hier, meldet euch bei uns an die Leistungsträger. Und dass es darum geht, dass wir dann immer wieder neue Strukturen schaffen, wie wir das halten können. Also ein Standort ist auch nie fertig, solange es noch unversorgte Familien gibt, und die gibt es halt immer. Sondern unsere Aufgabe ist eher zu gucken, okay, wie begegnen wir dem Wachstum, wie können wir das gut auffangen und dafür sorgen, dass es dann auch weiterhin gut funktioniert, selbst wenn wir wachsen, aber wir sind nicht fertig. Und das ist bei mir ganz viel Veränderungsprozess im Kopf. Aber wenn man das einmal drin hat, dann denkt man halt auch anders und geht damit anders um.
Ich finde es auch richtig sozusagen maßgebend für unsere Herangehensweise an unsere Arbeit, dass wir einerseits nie fertig sind, wie ihr sagt, und andererseits uns auch freuen, wenn jemand anders unsere Ziele erreicht, auch wie ihr sagt, weil das für mich in meinem Kopf auch so richtig, das macht einen richtig dollen Unterschied. Ich bin nicht auf der Suche nach einem Familienunternehmen, das mein Gehalt bezahlt. Ich bin nicht auf der Suche nach einem Stück vom Kuchen oder so. So hier im sozialen Bereich ist Geld zu verdienen oder so. Ich meine, müsste eine verrückte Person sein, die das sagt, aber das sind alles überhaupt nicht meine Ziele, sondern meine Ziele sind wirklich nur auf Anfragen reagieren können. Eine Person meldet sich und ich sage, es gibt da eine Möglichkeit, irgendwas zu machen. Ich bin also nicht der Typ, der irgendwie ein Feld hat und Kartoffeln verkauft und wenn alle Kartoffeln verkauft sind, ist er glücklich, sondern mein Feld ist unendlich groß und ich möchte, dass alle Kartoffeln irgendwie sagen, naja, okay, das Bild muss ich jetzt verlassen.
Du möchtest, dass alle satt sind. Das passt doch dann.
Genau. So könnte man das Bild weiterziehen sozusagen. Es ist mir völlig egal, wer der nächsten Familie sozusagen die richtige Art von Unterstützung anbietet. Abgesehen davon, dass ich möchte, dass es tatsächlich die richtige ist. Aber wenn sich jetzt auf einmal 5 verschiedene Anbieter irgendwie bei mir melden würden und sagen würden, zeig mal deine Wiki, zeig mal deine Schulungsvideos, ich möchte es gerne genauso machen, dann würde ich mich freuen, dass wir ein positives Vorbild sind. Und wenn ich dann merke, in Dresden zum Beispiel, gibt es das Problem, das wir erkannt haben, nicht mehr, dann würde ich das Gefühl haben, ich bin mit der Arbeit fertig. Ich möchte mich komplett von dem Markt lösen und einfach nur immer wieder Schritt für Schritt sagen, du brauchst irgendwie eine Lösung für deine Situation. Ich kann dir folgende Lösung anbieten oder Anbieter Y und Z könnt ihr auch folgende Lösung anbieten. Das finde ich extrem befreiend. Es ist so richtig angenehm, nicht den Druck zu haben, das ist jetzt unser Auftrag oder ich bin kein Verkäufer oder wie auch immer. Ich bin nur ein Problemlöser im weitesten Sinne. Ich werde solche Probleme kann man nicht lösen, aber unterstützen.
Also ich habe dich jetzt richtig verstanden, wenn Dresden fertig versorgt ist, dann sind wir fertig.
Nein.
Oder so.
Dann müssen wir nur keine Energie mehr in Dresden stecken.
Ach so. Es gibt übrigens sehr viele Menschen.
Es geht ja auch an Punkt, dem allerletzten Punkt, ne? Dem vorletzten Punkt. Wir hören nicht auf, solange ein Bedürfnis existiert.
Ja.
Ja, den finde ich ein bisschen irreführend. Es wäre cool, wenn ihr das einmal ausführt.
Ja, man hätte wahrscheinlich noch schreiben können, solange ein Bedürfnis bezüglich unseres Themas existiert. Ist es dann ein bisschen klarer oder... Judy, weil ne, solange also Familien unversorgt sind, so kann man es auch sagen. Oder was wir eben bis jetzt alles schon so gesagt haben. Das ist damit gemeint.
Das bedeutet also, wenn ein Bedürfnis sozusagen gestillt oder befriedigt ist.
Dann würden wir aufhören? Ist das deine Frage?
Nee, auch nicht, ne?
Nee, wenn alle. Also mit einem ist gemeint, irgendein bei irgendjemandem noch übrig ist.
Und dieser Satz, der erlaubt es uns ja auch, andere Dinge zu tun, als wir jetzt im Moment tun. Ich hole mal ein bisschen aus. Dieser Satz lässt sich auch locker von meinen Kollegen und Kolleginnen, den können die mir gerne an den Kopf werfen, wenn wir merken, dass in einer bestimmten Stadt nicht genug Kita-Plätze zur Verfügung stehen. Dann ist es auch ein Problem, das ich nicht mal eben so sozusagen beiseite legen möchte. Ach, das ist nicht unser Kerngebiet. Der ist ganz absichtlich richtig weit gefasst. Und da haben wir über jedes einzelne Wort diskutiert, damit wir nie die Ausrede haben, das ist doch nicht unser Kerngeschäft. Sondern wenn wir das machen können, dann machen wir das. Und es gibt ganz oft Situationen, in denen wir das nicht machen können. Aber wir möchten mindestens darüber nachgedacht haben und vielleicht auch langfristig einen Weg sehen, das dann doch zu können. Wir werden wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich, niemals Autos verkaufen oder eine Airline werden oder so. Aber die Bedürfnisse von Menschen, sozusagen so ganz grob, was sich in den Sozialgesetzbüchern verankern lässt, das gehört alles mit zu unserem Plan. Und wenn wir Wiedereingliederungsmaßnahmen machen für Menschen ohne Arbeit oder so, das machen wir jetzt schon. Es gibt jetzt schon ganz viele Einzelpersonen, die sich befugt fühlen, sich auch um solche Themen zu kümmern, weil wir das weit gefasst haben. Und das finde ich gut so.
Tatsächlich gibt es ja auch allgemeine Verschiebungen, ne? Also die Vision 1, der Leitsatz ist ja, wir ermöglichen für alle jungen Menschen und Familien mit Unterstützungsbedarf die passende Versorgung und so weiter. Also da steht immer noch junge Menschen, weil das die Geschichte ist, aus der wir kommen. Und das ist auch immer noch weiterhin der Fokus. Aber das schließt nicht aus, dass wir auch erwachsene Menschen versorgen, wenn die auf uns zukommen und sich mit ihrem Bedarf an uns wenden. Also das heißt jetzt nicht, dass das gleichermaßen ist. Es ist immer noch auf jeden Fall der Fokus auf der Versorgung von jungen Menschen mit Unterstützungsbedarf. Aber es ist auch gleichermaßen kein Ausschlusskriterium.
Vielleicht können wir kurz eine Meinungseinholung vom Team. Wollen wir nochmal über die Frage sprechen, warum junge Menschen? Oder ist das ein Exkurs?
Vielleicht ist das ja auch ein bisschen der Historie geschuldet. Also ich fände, das passt hier, würde hier ganz gut reinpassen.
Zwei Sätze fallen mir dazu ein, die gerne ergänzt werden können. Es ist einfach aus der Idee eines Babysitterdienstes für Kinder mit Behinderung entstanden. Daher kommt erstmal so die grundsätzliche Richtung. Und dann ist uns über, ich würde sagen, mir persönlich vor allem über so Pflegestatistiken klar geworden, dass die Gruppe von jungen Menschen mit Unterstützungsbedarf zu klein ist, um eine große Beachtung zu bekommen. Im Vergleich zu Pflegestatistiken wieder alten Menschen, die irgendwie über 95% der Pflegebedürftigen ausmachen, wo also in Statistiken teilweise in 2-, 3- und 5- Jahresschritten die Gruppen einzeln betrachtet werden und dann, das ist tatsächlich so, alle Menschen unter 60, es sind eine Gruppe, die statistisch betrachtet werden. Und das hat einfach ziemlich gut widergespiegelt, wie einigermaßen unsichtbar unsere Zielgruppe ist. Und spätestens da war für mich klar, wir wollen uns in dieser Nische oder sogenannten Nische bewegen, weil das irgendwie zu wenig Aufmerksamkeit findet.
Dazu kommt, dass viele sich nicht trauen, mit Kindern zu arbeiten. Ne? Wenn man einen Pflegedienst anruft, könnte es sein, dass sie Kapazitäten haben. Aber wenn man sagt, und der Mensch, mit dem ihr arbeiten müsst, ist minderjährig, dann kommen ganz, ganz andere Verantwortungen nochmal mit oben drauf, die einerseits die Menschen selber nicht übernehmen möchten, oder nicht unbedingt, und andererseits eben auch Geld kosten zum Beispiel. Also viele von den Qualitätsstandards, die wir bei uns bei der Arbeit haben, bräuchten wir in der Altenpflege überhaupt nicht. Das heißt, das ist sozusagen ein relativ unattraktiver Bereich, wenn es einem nur darum geht, möglichst viele ArbeitnehmerInnen in Arbeit zu bringen. Und jetzt kommt ein Teil, der für mich ganz persönlich, und ich hoffe, dass ihr mir da sozusagen keinen Strick draus dreht, aber mir macht das auch einfach viel mehr Spaß. Also die Arbeit ist unterschiedlich. Bei einem jungen Menschen pflegerisch tätig zu sein, ist für mich absolut unproblematisch. Bei einem älteren Menschen ist es problematisch. Und ich glaube, wir ziehen auch solche Menschen an. Das heißt, wir haben uns für eine Nische entschieden, aus guten Gründen, aber wir haben auch gleichzeitig ein Team kultiviert, das sich auch für diese Nische entschieden hat. Und es wäre schwierig, da einen Unterschied zu machen. Trotzdem wollen wir nicht einzelne Menschen ausschließen. Unser Team ist extrem bunt, mit unterschiedlichen Vorlieben und Fähigkeiten. Und wir waren bis jetzt immer in der Lage, auch Leute, die nicht genau dazu passen, was wir sonst so typischerweise machen, haben wir auch immer hingekriegt. Weil es immer wieder Leute gibt, die sagen, jo, ist für mich kein Problem. Aber für mich persönlich, ich könnte die Arbeit, die ich mache und gemacht habe, nicht in einem anderen Bereich machen.
Dann gab es mal eine dritte Vision, muss ich gar nicht so weit ausführen. Die hat sich dann aber auf die ersten beiden aufgeteilt, auch aus Komplexitätsgründen. Und die sieht man jetzt hier am letzten Punkt. Einfluss, der unter anderem durch Wachstum entsteht, soll Familien zugutekommen, indem diese zum Beispiel durch uns besser gehört werden. Die Vision Nummer 3 lautet also ungefähr, dass wir eine systemrelevante Größe erreichen wollen, um dann Familien und auch Mitarbeitenden Kanäle bieten zu können, die sie so als Einzelpersonen nicht nutzen können. Also Sprachrohr in die Politik oder in große Beratungsvereine, in Sitzungen teilnehmen zu können und solche Geschichten. Das ist weiterhin ein Teil unserer Vision. Jetzt hier verpackt als dieser Punkt. Einfluss, der unter anderem durch Wachstum entsteht, soll Familien zugutekommen, indem diese zum Beispiel durch uns besser gehört werden. Das Gleiche sieht man auch unter Vision 2. Einfluss, der unter anderem durch Wachstum entsteht, soll den Arbeitsbedingungen zugutekommen. Ich glaube, zu Punkt 1 sind wir soweit mit einem groben Einblick durch und wird dann jetzt zu Punkt 2 kommen. Die Firma darf niemandem finanziell zur Last fallen und ist bestrebt, sogar finanziell zu helfen, wo es geht. Also kurze Erinnerung, wir sind bei der Vision 2. Wir sind die beste Arbeitgeberin im sozialen Bereich.
Und dann beginnen wir gleich mit so einem krassen negativen Punkt.
Warum negativ?
Wie könnte eine Firma jemandem negativ zur Last fallen? Das ist doch Arbeit, dafür wird man doch normalerweise bezahlt.
Finanziell negativ? Mhm. Ja. Kann man jemandem positiv zur Last fallen?
Wie kann man jemanden wie kann man jemandem finanziell zur Last fallen? Stimmt, habe ich falsch gesagt. Das ist ein Punkt, der, glaube ich, aus meinem Kopf kommt. Und das ist gar nicht so einfach zu sagen, was das bedeutet. Aber anhand von einigermaßen konkreten Beispielen lässt sich das verdeutlichen. Es ist für eine Firma, auch bei einem guten Stundenlohn, theoretisch möglich, für ihre Mitarbeitenden finanziell anstrengend zu sein. Also ein Beispiel wäre, so wie andere Träger das in Schulbegleitung machen, ich behalte immer einen kleinen Teil von deinem Gehalt ein, für den Fall, dass zu viel Arbeit ausfällt. Und wenn dann die Arbeit ausgefallen ist, dann kriegst du dein Geld eben im Zweifelsfall nicht. Aber es gibt auch Dinge, die auch bei uns sozusagen praktiziert werden und mit der Zeit weg müssen, dass wir zum Beispiel über die Arbeitszeit, die im Arbeitsvertrag steht, auch regeln, wer wie viel Geld hat irgendwie. Eigentlich brauchen die meisten Menschen ja ungefähr die gleiche Summe zum Leben. Da gibt es Menschen, die kommen mit weniger klar und es gibt Menschen, die möchten gerne mehr ausgeben. Aber so im Durchschnitt, ja, weiß ich nicht, ob das wirklich wahr ist. Da kann jemand anderes dazu sagen. Aber ich würde sagen, es gibt so eine Art Minimum, mit dem man einfach irgendwie, das man braucht zum Leben. Und manchmal ist es so, dass wir einfach für eine Person, die mit uns arbeitet, gar nicht so die richtige Arbeit haben. Es könnte eine Standortleitung sein, wo der Standort einfach nicht genug Arbeit bietet und wir sagen, dann mach's bei uns nur 10 Stunden und mehr bieten wir dir nicht. Oder es könnte eben auch ein Sitter sein, der oder die sagt, ich möchte gerne 20 Stunden machen und wir als Standortleitung oder so könnten dann sagen, ich habe leider gerade nicht den richtigen Fall, pass mal auf, ich beschäftige dich jetzt erstmal im Minijob und dann, wenn ich den richtigen Fall habe, dann kannst du gerne deine 20 Stunden machen und dann eben auch das entsprechende Geld verdienen. Und das ist für mich sozusagen eine Art Verantwortungsabgabe oder sogar ganz krass Machtmissbrauch, von dem ich mich gerne fernhalten möchte. Ich weiß, dass ich da ganz doll mitschuldig bin, sozusagen, dass wir es in der Vergangenheit ganz doll gemacht haben. Aber ich möchte gerne, dass wir ein Umfeld schaffen, in dem es der Hauptpunkt ist, wie viel Geld brauchst du eigentlich irgendwie zum Leben und wie kriegen wir das hin, das zu erreichen? Und finanziell helfen, wo es geht, ist eigentlich eher relativ einfach. Jedenfalls in meinem Kopf einfach. Wenn eine Mitarbeiterin sagt, ach Mist, ich habe diesen Monat irgendwie, keine Ahnung, ich muss meine Bremsen von meinem Auto erneuern lassen, ich brauche 600 Euro und die uns fragt, kann ich bitte die 600 Euro haben, dann müssen wir uns immer im Kopf behalten, für uns als Firma sind 600 Euro relativ wenig, für eine Person ist das die Frage zwischen Essen oder nicht. 600 Euro sind für ein Individuum extrem viel, für eine Firma relativ wenig. Das heißt, im Zweifel für den Angeklagten oder die Angeklagte oder andere Worte, wenn eine Person sagt, ich brauche mal kurz einen Vorschuss oder so, dann wird gar nicht darüber nachgedacht, sondern dann wird das einfach gemacht. Erstmal das Problem lösen und dann gucken, wie man das verbuchen kann.
Ja, Linda, du hast auf jeden Fall mit deinem Gesicht kommentiert. Möchtest du auch mit deinen Worten kommentieren?
Oh Mann, ey, ich muss mal echt auf meinen Ausdruck achten, das ist ja krass. Ja, naja, ich hatte so die Gedanken, also Fairness finde ich hierbei trotzdem einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Vielleicht habe ich es falsch verstanden oder einfach tatsächlich eine andere Meinung dazu. Aber wir haben ja schon einen Tarif, der wird ja gleich nochmal erwähnt und der wird ganz regelmäßig neu ermittelt und berücksichtigt immer alle Mittel, die wir haben und so einfach sich fair auf alle verteilen. Und wenn jetzt jemand sagt, hey, ich brauche netto 1.500 Euro, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten, dann sage ich nicht, ja klar, dann gebe ich dir halt einen Stundenlohn von 23 Euro, sondern wenn du gerade einen Engpass hast, klar gebe ich dir für deine Arbeit einen Vorschuss, wenn dir das jetzt akut hilft für die erarbeitete Zeit. Und vor allen Dingen, was unser Vorteil ist, also was so mein Ansatz ganz viel war, ist zu gucken, okay, wie ist denn deine Lebenssituation, zu welchen Zeiten kannst du arbeiten? Also das ist eben unser Vorteil, dass wir nicht eben 0815 es gibt ganz klare Zeiten, sondern wir können ganz individuell gucken, wie ist deine Lebenssituation und lass doch schauen, dass wir da Arbeit einbauen, dass du damit eben ja für deine Lebensweise zurechtkommst, aber nicht, indem wir unterschiedlich entscheiden. Zumindest habe ich das, seit wir den Tarif haben, nicht mehr gemacht. Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber das war mir nochmal wichtig zu ergänzen.
Nee, du hast das nicht falsch verstanden, sondern ich habe es dann vielleicht möglichst doof gesagt. Mir ging es um das ganz, ganz Abstrakte, was wir sozusagen insgesamt als Ziel haben. Ich wünsche mir für unsere Zukunft, dass jede Person, die mit uns arbeitet, so viel verdient, wie sie gerne möchte. Und wir kriegen im Gegenzug auch Arbeit. Aber wir machen diese Arbeit dann auch möglich.
Genau, also wir reden ja hier auch über die Vision. Und das ist ja eben kein Ziel mehr. Das ist dieses in die Ferne gucken. Aber aktuell, wenn ich es runterbreche, wie können wir es derzeit ausleben? Dann ist es so. Und dann gucken wir nochmal in 2 Jahren drauf. Und dann können wir es vielleicht schon ganz anders ausgestalten. Aber im Moment sieht es so aus.
Für alle, die jetzt bei uns auch einigermaßen frisch anfangen, oder das später nochmal gucken. Hier haben wir häufig die Rückmeldung bekommen, dass eben über Vision 2 noch viel konkreter als bei Vision 1 kann man das wirklich jeden Tag leben, weil man die Sachen sich angucken kann und im Prinzip bei jedem Kontakt, den man mit den Mitarbeitenden hat, zum Beispiel kann ich einen Vorschuss haben, kann man direkt jeden Tag ein kleines bisschen eine gute Arbeitgeberin sein. Das ist also schön greifbar und kann einem sehr helfen bei täglichen Entscheidungen.
Es gibt noch andere Beispiele, diesen berüchtigten Vorschuss. Bei uns flattern jeden Tag 2-3 Pfändungen ein zum Beispiel. Irgendjemandes Gehalt wird gepfändet und die Herangehensweise, die ich mir in der alten Welt vorstelle, ist, ja, dein Gehalt ist jetzt gepfändet, Pech gehabt. Und die Herangehensweise, die wir fahren, ist, ich rufe die Mitarbeiterin an und sage ihr, hey, pass mal auf, hier ist ein Brief gekommen. Es geht mich nichts an, warum das jetzt dazu gekommen ist. Ich möchte dir nur Bescheid sagen, dass wir als Arbeitgeber verpflichtet sind, da irgendwie so was in unser Lohnbuchhaltungssystem einzutragen, damit das vernünftig abgerechnet wird. Sag Bescheid, wenn ich dich dabei unterstützen kann, diese Pfändung anzustreiten und so weiter. Dieses ganz dolle Verständnis für, es gibt nun mal Situationen, in denen es einem irgendwie nicht so gut geht und man vielleicht auch mal was verkackt hat, aber man wird dafür nicht verurteilt. Oder eine Person, die wurde einfach aufgrund ihrer Krankheit massiv überzahlt von unserer Seite. Sie schuldet uns theoretisch ganz viel Geld. Und es wäre ein leichtes, ihren Brief zu schicken und zu sagen, gib mir mein Geld und alles andere ist mir egal. Die Tatsache ist aber, was dahinter steckt, sie hat ihr Krankengeld noch nicht bekommen und es ist kompliziert, ihr Krankengeld zu kriegen. Die Krankenkasse stellt sie auch ein bisschen quer. Und überhaupt darüber nachzudenken, inwiefern können wir ihr das Leben leichter machen, statt schwerer. Das ist eine Einstellungsgeschichte und das ist auch in diesem Satz irgendwie so mitgefasst. Wenn diese Mitarbeiterin mir sagt, tut mir leid, mein Krankengeld ist noch nicht gekommen und ich weiß nicht, wie viel ich genau kriege, die Krankenkasse muss das noch ausrechnen, dann ist meine Antwort, okay, kein Ding. Sag Bescheid, wenn du wiederum den Bescheid von deiner Krankenkasse hast und dann können wir mal gucken, wie wir das mit der Rückzahlung machen. Ich kann dir das Geld nicht einfach schenken, weil in der GmbH kann ich einfach Geld ausgeben, aber wir haben da sozusagen wir finden auf jeden Fall einen Kompromiss, der dir das Leben leichter macht statt schwerer. Das sind zwei Beispiele für, geht über einen Vorschuss hinaus.
Dazu fällt mir ein Gefühl ein, dass ich sozusagen gewohnt bin von noch vor 4-5 Jahren, wo diese Entscheidung eben nicht so, ja, kein Ding. Das war sozusagen unternehmerisch eine sehr schwierige Entscheidung jedes Mal auch, weil das ja also nicht schon ewig so ist, dass die finanzielle Lage einer Einzelperson uns nicht auch mit betrifft. Bedeutet, wenn wir jetzt jemandem aus Versehen 5.000 Euro zu viel überwiesen haben, dann hätten wir vor 5 Jahren noch irgendwie einen Kompromiss finden müssen. Und wir haben es aber trotzdem schon versucht, so zu fahren, ne? So doll es irgendwie ging. Das ist also nicht so einfach, wie wir es jetzt so sagen. Ja, kein Ding, wir machen das dann irgendwann. Sondern ich finde, wir haben uns das mit der Zeit auch ein bisschen erarbeitet und heute könnte man sagen, eben verdient, so handeln zu können in Einzelfällen. Ich möchte vor allem Leute, die unternehmerisch tätig sind oder Leute, die Leute kennen, die unternehmerisch tätig sind, dazu ermutigen, dass sich das sehr lohnt und sehr wohl auszahlt und dass das funktioniert. Heute sind wir stabil genug, um sagen zu können, einer Einzelperson einen sehr großen finanziellen Unterschied zu machen, also eine Entlastung, nämlich in dem, was nicht sofort zurückfordern, zu sein, ist für uns kein großes Problem mehr oder keine schwere Entscheidung mehr. Rein finanziell. Rein moralisch war es noch nie eine schwere Entscheidung. Wir mussten aber immer unternehmerisch drüber nachdenken. Also hier die Ermutigung an alle, die damit zu tun haben oder Leute kennen. Das lohnt sich und es funktioniert und auch langfristig und irgendwann ist es keine schwere Entscheidung mehr. Das ist was Gutes.
Noch ein anderes Beispiel, weil wir bisher nur wirklich über Cash geredet haben, ne, dass man den Leuten in irgendeiner Form den Geldbedarf deckt, den sie vielleicht haben. Ist es ja auch so, wenn Mitarbeitende zu euch kommen und irgendein persönliches Problem haben, ob sie euch das sagen wollen oder nicht und sagen, ich brauche einen Tag Pause oder zwei. Ne, wenn wir jetzt bei uns im Verwaltungsteam nachdenken, da ist auch klar, na, dann nimm dir 2 Tage Zeit, alles gut, kein Problem, kommst du dann wieder. Und genau das Gleiche wollen wir und praktisch tun wir es auch unseren Mitarbeitenden. Wollen wir das gewährleisten, dass auch sie die Möglichkeit haben, wenn irgendein außerordentliches Ereignis sie trifft, dass sie dann nicht den Jahresurlaub dafür quasi verschwenden müssen, obwohl sie sich überhaupt nicht erholen können in dem Urlaub oder dass sie sich dann auf Arbeit schleppen müssen und sonstiges, sondern unsere Verantwortung ist, diesem Bedürfnis der Person, der Mitarbeitenden nachzukommen, dass sie sagt, okay, du kriegst du 2 Tage frei, ich kümmere mich um eine Vertretung in der Stelle, kein Problem, melde dich einfach am Wochenende nochmal, ob alles okay ist, ob du Montag wieder da bist. Also das geht ja dann über rein finanzielle Hilfen hinaus, suchen wir sie da quasi auch zu unterstützen.
glaube, das kann man gar nicht genug betonen. Klar sind wir zum Beispiel als Standortleitungen in einer, wie der Name schon sagt, Leitungsposition und damit gehen klar auch bestimmte Weisungsbefugnisse ein. Die werden aber seltenst genutzt, klar, wenn es sein muss. Aber in der Hauptsache verstehen wir unsere Leitungsposition als Unterstützung und nicht als von oben herab und ich sage dir jetzt hier was, sondern ich frage eher, ey, was brauchst du, wie kann ich dir helfen? Ja, und das geht über ganz einfache Dinge, wie eben Vertrauenstage zu geben, aber auch ja, Beratungsgespräche oder aber auch ganz andere Ansätze. Also einfach mal zuhören. Es muss ja auch gar nicht immer von uns kommen, die Vorschläge, sondern aus den Zittern heraus zuhören, immer zu fragen, was brauchst du? Und ich bin deine Unterstützung als Standortleitung und das auch so zu leben. Ich würde sagen, das ist ein Hauptansatzpunkt, den wir anders gehen als viele andere. Das hat manchmal auch seine Schwierigkeiten dann, aber in allererster Linie ganz, ganz, ganz viele Vorteile und funktioniert richtig gut.
Was denn für Schwierigkeiten? Vielleicht, wenn du schon welche erwähnst, lass uns die doch auch mal. Weil das klingt ja alles super schön, das ist ja super einfach. Eine Person kommt zu mir und sagt, ach Mensch, heute, und dann sagst du, klar, hier, mach dein Ding. Aber was für Probleme könnten wir denn vielleicht damit auch kriegen?
Wenn Sitter aus persönlichen Gründen eine Zeit lang ausfallen und uns das im Vorhinein sagen, dann haben wir natürlich großes Verständnis, kommunizieren das auch, sorgen für Vertretung und so weiter. Wenn das aber nicht an uns kommuniziert wird, dann müssen wir natürlich handeln, wenn die Familien dann am Ende die Leidtragenden sind, sage ich jetzt mal, und müssen dann gegebenenfalls natürlich auch mal Arbeitsverhältnisse beenden. Das kann dann falsch interpretiert werden als, wie ihr sagt doch immer, ihr hört zu, aber wenn ja bestimmte Grundhaltungen nicht mitgetragen werden, dann zieht das natürlich auch einfache Konsequenzen nach sich. Und das hatte ich in der Vergangenheit mal, dass das dann immer so gesagt wird, ach, ihr sagt das aber immer, ihr seid bei uns. Aber im Endeffekt, ja, wir sind ganz, ganz doll bei den Sittern. In allererster Linie müssen wir aber auch darauf achten, dass die Familien gut versorgt werden. Und das geht nur, wenn die Sitter halt eben auch in unserem Rahmen kommunizieren. Wenn die das nicht machen, hat das natürlich Konsequenzen. Und dann ist es wieder diese klassische Weisungsbefugnis, auf die wir natürlich zurückgreifen.
Und deswegen, genau so ein Beispiel ist auch der Grund dafür, dass wir irgendwo in der Pflicht sind, die Vision jetzt nicht nur einfach durchzulesen, sondern dass ich auch im besten Fall bei jeder Anstellung oder bei jedem Gespräch, das ich mit einer mitarbeitenden Person führe, das wiederhole und das den Leuten einbrenne, weil das ist nicht überall der Standard. Ne? Wir sind nicht die Einzigen, um Gottes Willen, aber es gibt auch viele Unternehmen, in denen das sicherlich nicht einfach so möglich ist wie bei uns. Und deswegen gibt es ganz viele, die damit überhaupt nicht rechnen. Also sie wissen gar nicht, dass sie zu dir kommen können und sagen können, hey, kann ich einen Tag frei machen? Die Befugnis zu haben, das überhaupt zu fragen. Ne, das haben viele erstmal nicht. Und da ist es dann unsere Verantwortung, auch wenn wir diese Vision umsetzen wollen, dass wir den Leuten auch mitteilen und ihnen beibringen, dass es diese Option gibt, dass wir das kommunizieren und dass die Leute bitte, bitte auf uns zukommen sollen, wenn etwas im Argen liegt. Weil so kann man dann wiederum im besten Fall verhindern, dass es zu Problemen kommt.
Für mich steckt hier in der ganzen Diskussion nochmal der Gedanke, wem schulden wir eigentlich was sozusagen? Wir als Organisation, wem gegenüber haben wir Verantwortung? Und es wäre ein leichtes zu sagen, wenn wir Schrauben verkaufen würden, na, wir haben die Verantwortung, dass die Kunden ihre Schrauben bekommen. Und Vision 2 ist für mich ein Umkehren dieser Verantwortung. Wir haben in allererster Linie Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitenden, denn nur mit unseren Mitarbeitenden können wir überhaupt für Familien eine vernünftige Versorgung sicherstellen. Wir könnten auch ein anonymer Pflegedienst sein, der stellt Menschen ein mit dem richtigen Zeugnis und schickt die dann in verschiedene Fälle. Das halten wir aber nicht für nachhaltig, also mindestens ich nicht, sondern ich versuche mein Leben so zu leben und mein Arbeitsleben so zu leben, dass ich extrem abhängig bin davon, dass genau diese Menschen mit dem richtigen Zeugnis und auch Menschen ohne das richtige Zeugnis, dass die eine langfristige, nachhaltige Beziehung zu den Kunden und Kundinnen sozusagen entwickeln können und dass die letztendlich irgendwie an erster Stelle stehen. Klar, und Vision 1 ist, wir bieten flächendeckende Versorgung. Vision 2 ist von Vision 1 abhängig und gleichzeitig ist sie auch Voraussetzung. Wir können Familien nur helfen, wenn wir ein glückliches Team haben. Und zu glücklichem Team gehört eben auch, dass man manchmal auf besondere Bedürfnisse von einzelnen Mitarbeitenden eingehen kann. Und da gehört aber auch dazu, dass man sagt, wir lassen uns aber auch nicht ausnutzen. Also wenn jetzt eine Person, eine Vertrauenstage kommt nochmal in einem weiteren Video, aber das Thema, was Theo gerade anspricht, wenn es einer Person schlecht geht, ist es halt auch nicht nachhaltig, die trotzdem zur Arbeit zu schicken. Und das ist so, doll miteinander vernetzt, dass es sich gar nicht so richtig trennen lässt. Aber wenn man es unbedingt trennen möchte, dann würde ich immer sagen, unsere allererste Verantwortung ist gegenüber den MitarbeiterInnen. Und erst danach kommen die Kunden und Kundinnen oder die Familien, mit denen wir zusammenarbeiten. Auch wenn sie letztendlich unser Ziel sind.
Ja, danke für die Ergänzung, Sebastian. Für die Sitter möchte ich in allererster Linie gute Bedingungen schaffen, weil nur dann sind die Familien auch gut versorgt. Und manchmal erfordert das aber eben auch, sich von manchen zu trennen, weil es eben mit manchen nicht funktioniert. Es ist, nicht jede Person passt zu uns, aber wir können schon viel auffangen.
Ganz banal zu dem Punkt, den Leuten entgegenzukommen. Welche Nachteile hat das auch? Naja, es hat halt Aufwand für uns. Also es kostet uns natürlich viel mehr Arbeit und Gehirnschmalz, dann die ausgefallene Arbeit zu vertreten, wenn ich jemandem einen Vertrauenstag gebe. Dann muss ich ja eine andere Person finden, die die Familie versorgt. Das ist ein Punkt. Und das immer abzuwägen. Also das kann auch pro Standort sozusagen ein Thema werden. Wenn eine Person sagt, ich brauche jetzt 4 Tage frei, habe aber keinen Urlaub mehr übrig, dann haben wir ja theoretisch die Kompetenz zu sagen, ich vertraue dir, du musst jetzt echt frei machen. Hauptsache es geht dir gut und erhol dich, kostet uns aber Geld, ist ja, die freien Tage bezahlen wir. Und wenn ich dann gleichzeitig als Standortleitung den Stress im Kopf verspüre, dass ich ja auch das Controlling im Blick haben muss, also wie steht mein Standort finanziell da? Wie steht der Firmenaufbau hier vor Ort da? Und ich wollte doch unbedingt diesen Monat über die Nulllinie kommen und nicht mehr Geld verlieren oder ausgeben sozusagen, sondern eben auch auf Null und so, dass mein Standort sich trägt, treffe aber ständig die Entscheidung. Also ich muss abwägen, ne? Es ist eine Verantwortung, die ich habe und es kostet ein ständiges Abwägen. Also es ist ein Nachteil im Vergleich zu, um jetzt mal den Nachteil richtig deutlich zu machen, eine Arbeitgeberin, die sagen würde, ist nicht mein Ding, komm damit klar. Diese Person müsste keine Vertretung suchen, diese Person müsste nicht darauf achten, dass sich das finanziell noch rechnet. Die Person hat ganz andere Nachteile. Die muss nämlich ständig neues Personal suchen, da bin ich ziemlich sicher. Aber jetzt mal so davon abgesehen, im ganz Alltäglichen ist das nicht, vielleicht müsste man es nicht Nachteil nennen, sondern es sind eben die Kosten, die wir dann, und zwar nicht finanziell, sondern ne, auch in unserem Kopf, im Aufwand, wir müssen uns etwas mehr engagieren, um das möglich zu machen. Und das wollte ich einfach sagen, das ist der Preis, den man dafür bezahlt. Und das ist, genau, das machen wir absolut gerne. Also nicht, dass das falsch, aber das ist einfach Teil unserer Aufgabe. Das ist dann wichtig. Ich denke, hier sind einige Punkte natürlich auch schon ein bisschen mit eingeflossen. Das ist auch gut, dass wir mal so automatisch auf die verschiedenen Punkte der Vision kommen. Ich lese mal vor, was ich meine, was eben schon vorgekommen ist und wird dann die noch übrigen Punkte mal angehen. Wir bieten unserem Team eine besonders hohe Selbstbestimmung in der Ausgestaltung ihres Arbeitstages. Die Weisungsbefugnis spielt nur selten eine Rolle. Das ist etwas, das Linda eben am Beispiel gemacht hat, dass wir die nur extrem selten nutzen. Und wir haben über den Tarif gesprochen. Wir wollen sozusagen bezahlen, was uns möglich ist. Da müssen wir jetzt gleich nochmal zu kommen. Aber man muss auch wissen, dass man sich mit bestimmten Anliegen melden darf. Wie zum Beispiel, ich brauche einen Vorschuss und so eine Geschichten. Oder ich brauche einen Tag frei. Das ist eben nicht Standard in vielen Bereichen. Und man muss wissen, dass man sich auch melden kann und mit welchen Anliegen man sich auch melden kann und bei wem. Das ist also an diesem Punkt hier einmal wieder gespiegelt. Genau. Ich merke auf jeden Fall, dass wir hier einen kleinen Cut, weil vom Pensum her würden wir jetzt entweder ziemlich durchrasen, sind noch bestimmt 4 Punkte bei Vision 2 und dann sind die, wie erreichen wir das, Punkte auch echt nicht irrelevant. Da gibt es ein paar Sachen zu sagen. Und das reicht für heute.
Das war Love Train, der Podcast von Special Sitter. Jede Woche neue Folgen, überall, wo es Podcasts gibt.